Ja, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das ist jetzt schon eine Weile her. Heute haben wir den Abschnitt Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge. Und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an, und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte: Wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren: Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm von dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht. Glaube nur, so wird sie gerettet werden. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach: Weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus, ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück, und sie stand augenblicklich auf, und er befahl ihr, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Ja, das Thema für heute Abend lautet: Glaubst du? Und es gibt zwei Parallelstellen für diesen Abschnitt. Das ist einmal Matthäus 9, 18 bis 26 und Markus 5, 21 bis 43. Ich werde immer mal wieder Bezug nehmen auf diese Parallelstellen, weil da stehen manche Dinge drin, die Lukas nicht erwähnt hat und umgekehrt. Aber unser Hauptabschnitt ist jetzt hier, was Lukas schreibt. Ja, wir haben einen sehr starken Kontrast, wenn man das mit dem letzten Mal vergleicht. Die letzte Bibelstunde ist jetzt, glaube ich, 4 Wochen her. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Da ging es um eine Dämonenaustreibung. Da war ein Mann, der hatte ganz viele Dämonen und seine Lage war absolut hoffnungslos. Und Jesus hat die Dämonen ausgetrieben. Und wisst ihr noch, wie die Menge darauf reagiert hat, auf dieses spektakuläre Wunder? Nun, es war so, die Leute, die haben sich gefreut, die waren begeistert, die wussten gar nicht, wohin mit ihrer Freude, und die haben sich bedankt bei Jesus und sie wollten Jesus gar nicht mehr gehen lassen. Aber nein, wenn wir in Vers 37 gucken, da steht einfach nur: Da, also als Jesus das Wunder getan hatte, da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen. Also die Reaktion war einfach nur: Jesus, bitte geh weg. Das war eigentlich alles, was sie zu sagen hatten. Und Jesus ging dann weg an das andere Ufer. Jetzt haben wir diesen Kontrast. Jesus kehrt zurück und die Leute, also auf der anderen Seite, heißen ihn willkommen und sie warten sogar auf ihn. Also die einen sagen, Jesus, geh weg, wir wollen dich nicht. Und die anderen sagen, Mensch, wann kommt er denn endlich wieder? Also wir haben diesen Kontrast, so fängt das hier an. Und dann Vers 41, und siehe, da kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Ja, ein Oberster der Synagoge, das war ein Mann, der hatte Einfluss, der war wichtig. Die Synagogenvorsteher waren dafür zuständig, dass in der Synagoge die Ordnung eingehalten wurde und die haben die Aufgaben im Gottesdienst verteilt. Wahrscheinlich war der Mann auch Pharisäer, wir wissen es nicht, es kann durchaus sein. Wenn er Pharisäer war, dann ist es interessant, dann wäre er ein Beispiel für jemanden, der Jesus nicht abgelehnt hat. Denn er bat Jesus ja sogar um einen Gefallen. Und Lukas sagt, er hatte eine einzige Tochter. Das Interessante ist, im Griechischen steht dafür das Wort einzig geboren oder eingeboren, also was man sonst für Jesus benutzt. Man kann daraus schließen, dass es sein einziges Kind war, was er hatte. Markus nennt es sogar Töchterlein, da ist die Verniedlichungsform. Und dann wird gesagt, dass sie 12 Jahre alt war. Und das ist deswegen wichtig, weil das heißt, dass sie im Heiratsalter war. Damals hat man schon mit 12 geheiratet, das war ein bisschen anders als heute. Und da sie das einzige Kind war, war sie auch voll erbberechtigt und die ganze Hoffnung lag eben auf diesem Kind. Und wenn sie jetzt sterben würde, dann hätte der Jairus keine Nachkommen. Und sie lag ja auch im Sterben, das sagt er dann auch. Und er bittet jetzt eben Jesus. Wir hatten einen ähnlichen Fall in Kapitel 7 bei dem Hauptmann von Kapernaum. Da hatte ja auch einen Knecht in diesem Fall und der war auch krank und er lag auch im Sterben. Aber es gibt interessante Unterschiede, weil der Jairus sagt ja zu Jesus, bitte komm in mein Haus. Und der Hauptmann hat genau das Gegenteil gesagt. Der hat ja gesagt, bitte komm nicht in mein Haus, weil ich nicht würdig bin. Ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Aber das macht ja nichts, sprich nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Und Jesus war dann ja sehr erstaunt, hat sich gewundert und gesagt, wow, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Bei Jairus ist es ein bisschen anders. Also er hat jetzt nicht diesen starken Glauben wie der Hauptmann. Ich will nicht sagen, dass er gar nicht geglaubt hat, aber man sieht durchaus Unterschiede zum römischen Hauptmann. Ja, und Jesus geht dann hin und dann kommt da diese Frau. Die Frau hat seit 12 Jahren einen Blutfluss. Und was das jetzt heißt, was daran das Problem war, das sehen wir in 3. Mose 15. Das könnt ihr mal aufschlagen. Da wird nämlich deutlich, was ihr genau ihr Problem war. 3. Mose 15. Und wir können einfach reinspringen in Vers 25. 3. Mose 15, ab Vers 25. Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, und das war jetzt ihr Fall, also eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit ihrer monatlichen Unreinheit oder über die Zeit ihrer monatlichen Unreinheit hinaus, so wird sie unrein sein während der ganzen Dauer ihres Ausflusses, wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit soll sie dann auch unrein sein. Und dann geht es noch weiter, Vers 26. Jedes Lager, worauf sie während der ganzen Zeit ihres Ausflusses liegt, soll sein wie das Lager ihrer monatlichen Unreinheit. Auch alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein, ebenso wie zur Zeit ihrer monatlichen Unreinheit. Und jeder, der es anrührt, wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und wird unrein sein bis zum Abend. Also auf Deutsch gesagt, die Frau war unrein und sie konnte eigentlich niemanden anfassen, weil sonst wurde der auch unrein. Das heißt, sie hat nicht nur gelitten, sondern sie war in der Gesellschaft komplett isoliert. Und sie wurde auch von allen Leuten gemieden. Und dann lesen wir noch, dass, Vers 43, jetzt wieder bei Lukas, dass sie all ihr Gut an die Ärzte gegeben hatte, aber sie konnte von keinem geheilt werden. Markus sagt sogar, dass es sogar noch schlimmer wurde mit ihr. Das heißt, ihre Lage war absolut hoffnungslos. Und das seit 12 Jahren. So, und dann sagt sie zu sich selbst, und das steht in den Parallelstellen, in Matthäus und Markus, zum Beispiel Markus 5, Vers 28, da sagt sie, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh nein, wie erklärst du das jetzt in der Bibelstunde? Das ist ja sehr schwer zu erklären, weil das kann Jesus ja nicht loben, das ist doch total der Aberglaube. Und dann lobt Jesus das und sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und ich habe echt überlegt, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie man das erklären kann. Dann habe ich in den Kommentaren geguckt und dann habe ich geguckt, was Calvin dazu schreibt. Johannes Calvin schreibt Folgendes, Zitat Anfang. Es kann auch sein, dass der Glaube der Frau mit allerhand Fehlern und Irrtum untermischt war, was Christus nachsichtig duldet und verzeiht. Also okay, ihr Glaube war nicht so ganz astrein, aber Christus war eben gnädig. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das das wirklich erklärt. Und ich werde jetzt eine andere Erklärung versuchen. Und ja, können gerne darüber später noch diskutieren. Also die Frau wollte das Gewand anfassen. Das Gewand hat Jesus getragen. Es war erstmal nicht so, dass das Gewand da irgendwo lag, sondern Jesus hat es getragen. Und die Frau wusste, wenn ich das Gewand jetzt anfasse, dann fasse ich Jesus auch an. Und das Erstaunliche ist, dass sie geglaubt hat, dass Jesus nicht unrein wird. Normalerweise war es so, wenn sie jemanden angefasst hat, dann wurde der halt unrein. Das war das Normale. Aber sie hat geglaubt, nö, ich werde jetzt Jesus anfassen und er wird nicht unrein. Und sie hat sogar noch mehr geglaubt, ich werde Jesus anfassen und ich werde dann sogar rein werden. Und das, kann man sagen, ist doch ein erstaunlicher Glaube, den sie da hat über Jesus. Das heißt, sie hatte eine hohe Sichtweise über Jesus, dass Jesus sozusagen, wie soll ich das sagen, stärker ist als ihre Krankheit, dass ihm nichts passieren wird und dass er sie sogar heilen kann. Jetzt gibt es aber welche, die sagen, naja, aber das ist nicht so überzeugend. Das Problem ist natürlich, warum hat sie nicht Jesus direkt einfach angesprochen? Und das sagt Calvin sogar, Zitat Anfang, warum ging sie nicht lieber geradewegs auf Christus zu? Zitat Ende. Das ist halt die Frage. Und ich glaube, der Grund ist einfach, weil sie Angst hatte. Ihre Angst war zu groß, zu Jesus zu gehen und ihn einfach zu fragen. Sie hatte einfach zu viel Scham. Und das ist der Grund, warum sie ihn heimlich versuchte zu berühren. Vers 44. Sie trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Von hinten. Heimlich, sodass es keiner sieht. Bei Jairus war das ja anders. Jairus kam direkt auf Jesus zu, von vorne. Jeder konnte ihn sehen und Jairus hat Jesus angesprochen. Der Hauptmann, der hat dann eben seine Leute zu Jesus gesandt. Aber sie hat gesagt, ich mache es heimlich, still und leise, weil sie Angst hatte. Also sie hatte den Glauben, aber sie hatte nicht den Mut. So würde ich es verstehen. Und jetzt fangen wir mal mit der guten Nachricht an für sie, Vers 44. Sie trat also von hinten herzu, rührte den Saum seines Gewandes an und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Markus ergänzt dann noch, Markus 5, Vers 29, sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Also, Happy End, ne? Nach 12 Jahren, auf einmal, sie fasst Jesus an und zack, sie ist geheilt, alles ist super. Jetzt gibt es aber einen Haken, ein großes Aber, Vers 45. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und man muss ein bisschen die Ironie verstehen. Die Schlachter 2000 übersetzt das sehr diplomatisch. Ich habe es ja eben vorgelesen, die Volksmenge bedrängte ihn. Das ist sehr nett gesagt. Wörtlich heißt es eigentlich, die Volksmenge erdrückte Jesus oder sie erstickte ihn oder sie zerquetschte ihn beinahe. So krass war das und dann wirkt es natürlich sehr lustig, wenn Jesus auf einmal sagt, da hat mich doch jetzt einer gerade angefasst, was ist denn hier los? Das ist ungefähr so, wenn du jetzt mit deinen Freunden draußen spazieren gehst und es fängt an zu regnen, du hast keinen Regenschirm und werdet alle patschnass und dann sagt auf einmal jemand, da hat mich doch einer nass gespritzt, ich habe es genau gemerkt. Also für die Jünger ist das ein bisschen verrückt, was Jesus da hat und es wirkt alles ein bisschen sehr seltsam. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Er sagt, Vers 46, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Und Markus ergänzt dann noch, und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Das heißt, die Frau war nun entdeckt. Also ihr Wunsch war, ich möchte nicht entdeckt werden, ich will das heimlich machen. Und jetzt wird sie doch entdeckt. Und sie kann jetzt nicht mehr entkommen. Und was macht sie jetzt? Vers 47. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Und Jesus sprach dann zu ihr, Vers 48, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jesus hat das nicht gemacht, um sie bloßzustellen vor allen Leuten oder um sie zu kritisieren. Im Gegenteil, er lobt ihren Glauben. Aber er hat es deswegen gemacht, damit es öffentlich wird, dass sie geheilt war. Also damit die Leute das auch mitbekommen, dass sie jetzt wieder gesund ist, dass sie geheilt wird und damit sie dann wieder in die Gesellschaft eingegliedert wird. Also eigentlich war das gut für die Frau. Das war für sie erst sehr unangenehm, aber es war eigentlich gut für sie, weil das nun bekannt wurde, dass sie gesund war. Und während Jesus das zu der Frau sagt, Vers 49, kommt jemand vom Jairus und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Okay, also die Tochter ist tot von dem Jairus. Es sieht so aus, für die Frau gibt es jetzt ein Happy End. Sie war seit 12 Jahren krank, unrein. Und für das Mädchen gibt es kein Happy End. So sieht es aus. Also es sieht danach aus, als wenn Jesus jetzt zu spät gekommen wäre. Es ist interessant, dass es zur gleichen Zeit ist, oder fast zur gleichen Zeit, also während Jesus das zu der Frau sagt, eigentlich genau in dem Moment bekommt ja der Jairus diese schreckliche Botschaft. Und interessant ist, dass in diesen beiden Botschaften dasselbe Wort vorkommt. Also Jesus sagt ja zu der Frau, sei getrost, meine Tochter. Und während Jesus das sagt, wird zum Jairus gesagt, deine Tochter ist gestorben. Also fast zur gleichen Zeit. Und dann haben wir noch die Wörter glauben und gerettet werden. Also zur Frau sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet, Vers 48. Und zum Jairus sagt Jesus, glaube nur, so wird sie, also deine Tochter, gerettet werden. Dann sagt Jesus zur Frau, sei getrost. Und zu dem Jairus sagt er, fürchte dich nicht. Das heißt, der Jairus hat miterlebt, wie diese Tochter, in Anführungsstrichen, wie diese Tochter geheilt wurde, weil sie glaubte. Und jetzt sagt Jesus zu dem Jairus, guck mal, du hast das gesehen, diese Tochter wurde geheilt, weil sie geglaubt hat. Jetzt sollst du auch glauben, damit deine Tochter geheilt wird. Bei der Frau ist das sehr eindrücklich. Ich finde ihren Glauben sehr stark. Der zeigt sich einfach darin, dass sie Jesus angefasst hat. Weil das war ja eigentlich ein No-Go, ne? Sie war unrein, sie fasst Jesus an, weil sie eben glaubt. Und das fordert Jesus jetzt auch vom Jairus. Nochmal Vers 50. Glaube nur, so wird sie gerettet werden. Fürchte dich nicht. Und jetzt ist die Frage, macht das der Jairus, glaubt er jetzt? Bei der Frau ist es ja ziemlich einfach, sie hat geglaubt, sie hat sozusagen die Prüfung bestanden, bei ihr gibt es ein Happy End, aber glaubt der Jairus jetzt auch? Es gibt einen kleinen Hinweis darauf, und zwar kann man das daran sehen, dass er Jesus in sein Haus gehen lässt. Das ist jetzt banal, aber das heißt schon mal, dass er nicht aufgibt, weil das sagen ja seine Berater, die sagen ja, deine Tochter ist gestorben, vergiss es, ne? Also belästige den Meister nicht weiter, aber Jairus lässt den Jesus in sein Haus gehen und das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass er das wirklich glaubt, dass Jesus nicht unrein wurde. Er hätte es ja anzweifeln können, er hätte ja sagen können, Moment mal, da hat dich jetzt eine unreine Frau angefasst, dann bist du ja auch unrein, dann lasse ich dich doch nicht in mein Haus reingehen. Das ist doch, ich bin doch nicht verrückt, dann wird mein ganzes Haus unrein. Aber der Jairus glaubt das ja, dass Jesus rein blieb. Also da kann man auch einen gewissen Glauben sehen bei ihm. Und dann geht Jesus eben in das Haus, Vers 51. Und dann heißt es, Vers 52, sie weinten aber alle und beklagten sie. Im Markus-Evangelium lesen wir von Getümmel, dass sie weinten und heulten. Und bei Matthäus lesen wir von Pfeifern, also wahrscheinlich Flötenspieler. Und es war wahrscheinlich so, dass es da so sogenannte Klageweiber gab. Das heißt, da waren Personen, die wurden dafür eingestellt, dass sie geweint haben oder dass sie halt schlechte Stimmung gemacht haben bei der Beerdigung. Das kann man sich für uns nicht so vorstellen, das passt nicht so in unsere Kultur rein. Wir haben aber was anderes, wir haben ja Komiker. Ne? Wir haben Leute, die werden dafür bezahlt, dass sie halt lachen oder uns zum Lachen bringen. Das ist bei uns so ein bisschen kurios, ein bisschen seltsam. Aber da war es halt bei denen umgekehrt. Ja, das heißt also, wahrscheinlich haben manche geweint, weil sie traurig waren und andere haben geweint, weil es halt ihr Job war. So sagen das zumindest einige Ausleger. Und jetzt sagt Jesus, weint nicht. Und seine Begründung, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und das hat Jesus ja schon mal gesagt. Wir kennen das von Lazarus, ne? Hat Jesus das ja auch gesagt. Da war Lazarus tot. Und Jesus hat dann zu seinen Jüngern gesagt, Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und die Jünger haben das ja auch wörtlich verstanden. Und gesagt, okay, ja, wenn er eingeschlafen ist, ja, dann ist ja nicht schlimm. So. Dann muss Jesus denen erklären, nein, der ist wirklich Tumult. Ja, aber hier wird Jesus ausgelacht. Sie lachen ihn deswegen aus, weil sie wissen, dass die Tochter wirklich tot ist. Und dieses Wort kommt halt noch vor bei Matthäus und bei Markus. Und dann war es das eigentlich. Sonst kommt das nicht mehr vor im Neuen Testament. Also wir haben das ein einziges Mal, da wird einmal jemand ausgelacht, das ist Jesus. Jetzt ist aber natürlich die Frage, warum ist das jetzt so wichtig? Ne? Warum müssen wir das jetzt wissen, dass Jesus ausgelacht wurde? Warum erwähnen Matthäus und Markus das auch noch? Ich denke, für uns ist es deswegen wichtig, weil das ein Hinweis darauf ist, dass sie wirklich tot war. Es ist so in unserer Kultur, in Deutschland, da glauben die meisten Menschen, ja, Jesus, den hat es gegeben, der hat da gelebt und der ist auch mal gestorben, aber dass Jesus jetzt diese Wunder getan hat, dass da jemand tot war und Jesus hat die auferweckt, da würden die meisten Leute in Deutschland sagen, nö. Und die würden uns auslachen. Weil die sagen, tot ist tot. Und so wie die Leute uns heute auslachen, so war es damals auch. Also es ist oft so, dass gesagt wird, naja, die Leute waren damals halt ein bisschen dumm. Die waren noch nicht so wissenschaftlich, noch nicht so aufgeklärt wie wir. Die waren sehr naiv und die haben halt noch an Märchen geglaubt. Aber das ist so ein kleiner Hinweis, dass die Menschen nicht naiv waren. Dass sie sich gedacht haben, Mensch, der Jesus, der spinnt doch. Mann, die ist tot, da kann man nichts mehr diskutieren. Da kann man nicht mal eben so machen. Und ja, deswegen lachten sie ihn aus. Sie dachten wahrscheinlich, okay, es ist vorbei, Jesus ist zu spät gekommen, er kann nichts mehr machen. Also sie haben eigentlich so gedacht, wie so heute viele Menschen denken, ne? Das ist doch lächerlich. Lächerlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und was macht Jesus jetzt? Wie reagiert er darauf? Und das ist erstaunlich, was er macht. Vers 54, er trieb sie aber alle hinaus. Würde man ja nicht denken, ne? Er treibt sie hinaus. Und nach dem Wunder wird er zu den Eltern sagen, dass sie es nicht weitersagen sollen. Ne? Also sie sollen das irgendwie gar nicht erfahren. Das ist doch irgendwie erstaunlich, oder? Wieso treibt er sie hinaus? Wieso sollen die das nicht mitkriegen? Ja, ich denke, Jesus wollte keine Show machen. Er wollte kein Angeber sein, er wollte nicht einfach mal sagen, hier, ich zeige euch mal, was ich kann. Darum ging es Jesus nicht. Als er die Menge hinausgetrieben hatte, Vers 54, da ergriff er die Hand des Mädchens und rief, Kind, steh auf. Und Markus gibt das auf Aramäisch wieder, Talita Kumi, also sehr, sehr, sehr kurz. Eigentlich auch ziemlich unspektakulär. Also er nimmt einfach die Hand vom Mädchen und sagt dann ganz kurz, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und Vers 55, und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf. Und die Eltern waren außer sich vor Staunen, Vers 56. Ja, kann man gut nachvollziehen, ne? Die Eltern haben nicht gesagt, ja, genau, das haben wir auch gedacht, klar, ne, haben wir auch mit gerechnet. Nein, die waren total erstaunt, so wie wir heute erstaunt wären, wenn jetzt ein Toter auferwecken würde. Und was macht Jesus? Das ist eigentlich auch ziemlich legendär. Jesus sagt erst einfach, gebt ihr zu essen. Also man könnte tausend Sachen jetzt sagen und Jesus sagt einfach, gebt ihr mal zu essen. Also selbst in dieser Situation denkt er an ihre Bedürfnisse. Die braucht jetzt erstmal was zu essen, die hat jetzt länger nichts mehr gegessen, gebt ihr mal was. Und für uns ist das deswegen wichtig, aber das ist nochmal eine Bestätigung, dass sie wirklich wieder lebendig wurde, weil Tote können natürlich nichts essen. Und ja, aber ich möchte es nochmal wiederholen, die meisten Menschen glauben das nicht in unserer Kultur. Also würden sagen, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber glaubt ihr jetzt wirklich ernsthaft, dass das wirklich so wortwörtlich passiert ist? Also dass wirklich, da war wirklich ein totes Mädchen und Jesus hat die dann wirklich wieder auferweckt, die hat dann wirklich wieder gelebt. Und deswegen würde ich gerne, dass wir nochmal Lukas 1 uns anschauen, bei der Vorrede von Lukas. Also warum Lukas eigentlich überhaupt seinen Bericht geschrieben hat, was seine Absicht eigentlich war. Ich denke, das ist gerade wichtig für uns heute. Er schreibt ganz am Anfang, Lukas 1, Vers 1, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, über die Tatsachen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so erschien es auch mir gut. Also Lukas grenzt sich da ab, Lukas war kein Augenzeuge, sondern, Vers 3b, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus. Also der Lukas, der hat das nicht mit eigenen Augen gesehen, aber er hat es nachgeprüft. Das war sein Anspruch. Er hat gesagt, hier, was ich schreibe, das habe ich nachgeprüft. Vers 4, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also auf Deutsch gesagt, der Lukas hat den Anspruch, er hat selbst den Anspruch, hier einen historischen Tatsachenbericht zu schreiben. Also sein Anspruch ist nicht, dass er sagt, hier Theophilus, ich schreibe dir mal hier ein paar nette Geschichten, ich habe das selbst nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber vielleicht gefallen dir die Geschichten. Nein, sein Anspruch ist, das sind Tatsachen, die ich hier aufschreibe. Und der Lukas war auch selbst ja ein Arzt. Also man kann davon ausgehen, dass ein Arzt weiß, was es heißt, wenn jemand tot ist. Ja, und es ist so, dass Jesus selbst auch gestorben ist später. Jesus ist selbst auch gestorben. Jesus ist selbst wieder auferstanden. Und das Interessante ist, seine eigenen Jünger haben auch gezweifelt. Die waren also auch nicht naiv, die haben auch gezweifelt. Und dann gibt es einen Jünger, der ist sehr berühmt als der Zweifler. Der heißt nämlich Thomas. Thomas der Zweifler. Und als Jesus selbst tot war, selbst wieder lebendig wurde, da haben die Jünger ja erst gezweifelt und dann war Thomas nicht da und dann haben sie zu Thomas gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Dann hat Thomas gesagt, nee, komm, also das kann ja jeder sagen. Das will ich schon mit eigenen Augen sehen. Und dann erscheint Jesus den Jüngern, Thomas ist dabei und dann sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das richtet sich an uns. Das richtet sich an uns. Wir sind glückselig, wenn wir das glauben, dass alles, jetzt dieses Wunder, aber generell, was in der Bibel steht, obwohl wir es nicht gesehen haben, dann sind wir glückselig. Und ich möchte zum Schluss noch kurz darauf eingehen, was wir eigentlich glauben sollen. Also klar, an Jesus natürlich, das ist klar, aber was eigentlich glauben? Also warum stehen da diese Wunder drin? Warum hat Lukas dieses Wunder hier beschrieben? Wir finden das sehr gut in Johannes 20. Johannes 20, Vers 30. Da schreibt Johannes Folgendes. Noch viele andere Zeichen, also Zeichen, Wunder, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht beschrieben sind. Also im Johannesevangelium. Das gilt aber auch für die anderen Evangelien. Also auch Lukas hat nicht alle Wunder beschrieben, die Jesus getan hat. Er hat nur einige Wunder beschrieben. Aber warum hat er das jetzt gemacht? Also warum hat er das uns aufgeschrieben? Vers 31, also jetzt Johannes 20, 31. Diese aber sind geschrieben, diese Wunder sind geschrieben, damit ihr, also jetzt, das richtet sich jetzt auch an uns, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also wir sollen das heute jetzt hören, dieses Wunder, und glauben, dass Jesus das getan hat, weil er der Christus ist, weil er der Sohn Gottes ist, weil er der Messias ist, weil er der Gesalbte ist, weil er der Retter ist, weil er der Herr ist. Und die Frage ist an uns alle und auch an dich persönlich, glaubst du das? Wir hatten das vor ein paar Bibelstunden, als Jesus den Sturm gestillt hatte, also als er mit den Jüngern da auf dem Schiff war, und da kam dieser Sturm und hat Jesus den Sturm einfach gestillt mit einem Wort. Und da haben sich die Jünger gefragt, wer ist das eigentlich? Wer ist eigentlich dieser Jesus? Also wie kann das denn sein, dass der Wind und Wasser befehlen kann? Wie kann das denn sein? Also wie kann das denn jemand machen? Wie geht das denn? Wer ist das bloß? Und die Antwort, die haben die Jünger ja bekommen beim letzten Mal, in der letzten Bibelstunde, ging es ja um den Besessenen. Und die Antwort kam ja ausgerechnet aus dem Mund eines Besessenen. Das ist ja das Verrückte. Also das heißt, aus dem Mund des Besessenen, das heißt, die Erzfeinde von Jesus haben den Jüngern quasi die Antwort gegeben. Da kam der Besessene auf Jesus zu, wir hatten es beim letzten Mal. Und er sagt zu Jesus, was habe ich mit dir zu tun? Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, ich bitte dich, quäle mich nicht. Jesus, du Sohn Gottes, wenn er der Sohn Gottes ist, wenn er Gott selbst ist, dann kann er diese Wunder tun. Und das ist für uns heute die Frage, ob wir das glauben. Vielleicht wirst du jetzt sagen, okay, das habe ich schon so oft gehört, diese Frage, glaubst du das? Aber wenn du das bejahen kannst, dann ist die Frage, was heißt das für dein Leben? Wie wirkt sich das in deinem Leben auf? Wie wirkt sich das in deinem Leben aus, wie du betest, wie du zum Gottesdienst gehst, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, wenn er wirklich der Christus ist, dann hat er die Macht, uns zu helfen. Dann kann er Tote auferwecken, dann kann er einer Frau helfen, die jahrelang krank ist, und dann kann er uns auch helfen, auch in unserem Alltag. Ich würde jetzt einen Cut machen, das heißt jetzt hier mal ausmachen, und wir können jetzt